Das Jahr 2025 ist vorbei mit heute Abend und vor der Tür steht ein neues Jahr, das Jahr 2026. Und verbunden damit stellen sich wie eigentlich jedes Jahr immer wieder auch heute und für dieses nächste Jahr große Fragen. Eine große Frage, die sich viele Leute stellen und wahrscheinlich auch viele von uns, ist die Frage: Wird es dieses nächste Jahr doch endlich einmal Frieden geben in der Ukraine? Wird sich die deutsche Wirtschaft wieder fangen? Werden Lebensmittel günstiger? Wird das Leben erschwinglicher? Oder die Frage, wird die Rente sicher sein? Eine Sache, die uns die letzten Monate sehr beschäftigt. Die Frage danach, ist unsere Zukunft sicher? Ist unsere Zukunft gesichert? Oder wird unsere Gesellschaft weiterhin mehr und mehr gespalten? Oder findet sie sich vielleicht doch wieder zusammen? Und auch persönlich können sich viele Fragen stellen an so einem Übergang von einem Jahr in das nächste Jahr. Zum Beispiel die Frage, behalte ich dieses nächste Jahr meinen Arbeitsplatz noch? Ist dieser Arbeitsplatz sicher oder muss ich vielleicht bald auf Suche gehen? Werde ich körperlich wieder gesünder nach so langer Zeit Krankheit? Oder geht es vielleicht weiter bergab? Ist der Familienstreit jetzt schon an seinem Höhepunkt und es wird besser oder muss ich Schlimmeres befürchten? Wird mein Alltag noch schwerer oder kann ich doch auf Erleichterung hoffen? All diese Sachen, wer kann schon wissen, was passiert? Morgen mit diesem neuen Jahr, mit diesem 1. Januar 2026, was mit diesem Tag an Veränderung kommt, wer kann wissen, was morgen passiert? Als Menschen und gerade jetzt stehen wir wieder einmal vor einer ungewissen Zukunft und wir wissen nicht, was sie mit sich bringt. Wir wissen eins, ganz sicher, von heute auf morgen kann alles anders sein. Und ihr erinnert euch, vor 5 Jahren, 2020, Corona, von einem Monat auf den nächsten, das ganze Leben hat sich verändert. Wir wissen, von heute auf morgen kann sich alles verändern. Und vielleicht bist du heute hier und dein Leben ist selbst ganz herausfordernd, echt schwierig. Du weißt selbst nicht, wie es weitergeht. Du leidest unter deinen Umständen. Und ich denke, gerade dort, wo du in Ungewissheit bist oder selbst gerade leidest unter Herausforderungen und nicht weißt, was morgen noch dazu kommt, ich denke gerade in dieser Situation, da Vers 5 in Offenbarung 21 dir ein großer Trost und eine große Ermutigung werden. Dort spricht Gott von dem Thron im Himmel: Siehe, ich mache alles neu. Dieser Vers vergewissert uns heute, dass Gott unsere Zukunft in der Hand hält und dass er es ist, der sich ganz gewiss um unsere Lasten kümmert. Und wir werden heute Abend uns diesem Vers in 3 Schritten nähern und uns aus drei verschiedenen Sichtweisen anschauen. Und zwar werden wir zuerst einmal sehen, dass dieser Vers wirklich uns Gläubigen gilt. Dass wir diesen Vers lesen dürfen und dass wir darauf bauen können. Als zweites werden wir überlegen, was diese Verheißung eigentlich bedeutet. Was bedeutet das, dass Gott sagt, ich mache alles neu? Und als drittes werden wir uns vor Augen führen, dass diese Verheißung aus Offenbarung 21, Vers 5 kein Wunschdenken ist, sondern dass sie wahre Hoffnung ist. Und ich möchte zu Beginn dieser Predigt für uns beten. Unser Vater im Himmel, wir wollen dir danken dafür, dass wir heute, an diesem letzten Tag im Jahr 2025, uns nochmal versammeln dürfen, um dein Wort zu hören, um Gottesdienst zu feiern, um dich zu ehren und zu loben, um dir Lieder zu spielen, aber auch jetzt, um auf dein Wort zu hören und durch dein Wort unser Denken, unsere Perspektive verändern zu lassen und so neue Hoffnung, neuen Mut und neue Sicherheit zu fassen. Und so wollen wir dich bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du uns Klarheit schenkst und dass du uns Trost gibst. Dass wir sicher wissen dürfen, dass du es bist, der 2026 in seiner Hand hält. Amen. Amen. Offenbarung, das Buch. Dieses Buch ist für viele Christen und wahrscheinlich für viele andere Menschen auch, die dieses Buch einmal gelesen haben oder Ausschnitte daraus, ist es ein großes Rätsel. Ein Buch, was uns so fremd ist. Man liest dieses Buch und denkt sich, was geht da ab? Es ist verrückter als jeder Science-Fiction-Film, die Bilder, die gebraucht werden, die Szenen, die Visionen, die beschrieben werden. So unglaublich, unbeschreiblich, atemberaubend. Aber letztens hat ein Freund erst von mir gemeint, als Jugendlicher war er so überwältigt davon, dass er irgendwann aufgehört hat, zu versuchen, zu verstehen, was es eigentlich bedeutet. Er hat gesagt, dieses Buch hat ihn irgendwann müde gemacht, weil er wusste, er versteht sowieso nichts. Er kann sowieso nichts deuten davon, er weiß sowieso nicht, was es für ihn bedeutet. Und ich glaube, so geht es vielen von uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne es auch aus meiner Jugendzeit. Und ich glaube, es kennen viele von euch auch, dieses Gefühl, dass die Offenbarung so ein Buch ist, was so weit von dem Alltag entfernt ist. Es ist kryptisch, es ist fremd, es ist kompliziert. Und so lässt man es lieber sein. Man liest es vielleicht gar nicht mehr. Aber ich denke, dass es ein großer Fehler ist. Denn wenn wir uns daran erinnern, was die Offenbarung eigentlich für ein Buch ist und wofür sie gegeben worden ist, dann werden wir sehen, dass die Offenbarung ein Buch ist, was damals Christen gelesen haben, die ganz konkret in ihrer herausfordernden Situation ermutigt werden sollten. Wir lesen in den ersten Kapiteln von Offenbarung von 7 Gemeinden, an denen dieses Buch gegeben worden ist und die dadurch Hoffnung und Trost erlangen sollten. Jesus begegnet dem Apostel Johannes in einer Vision. Davon lesen wir in dem ersten Kapitel. Das möchte ich ganz kurz vorlesen, in Offenbarung 1, Abvers 10. Und dort beschreibt Johannes in seinen Worten: Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune. Die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Jesus begegnet Johannes in einer Vision, führt ihm im Geist diese Vision vor Augen und gibt ihm den Auftrag, schreib dieses Buch. Die Visionen, die du siehst, sollen den Gemeinden gegeben werden. Und sie sollen dadurch ermutigt und gestärkt werden. Die Gemeinden damals im ersten Jahrhundert, die es gelesen haben, die waren unter starkem Druck, unter großen Herausforderungen. Ihre Welt war genauso wie unsere heute unsicher. Morgen wussten sie nicht, was sich verändert. Morgen wussten sie nicht, woher die nächste Verfolgung kommen würde, wo die nächste gesellschaftliche Ausgrenzung stattfinden würde. Sie wussten noch viel weniger, wie der nächste Tag aussehen würde. Und an sie sollte dieses Buch geschrieben und gegeben werden. Nicht, um sie zu verwirren. Nicht, um ihnen ein Rätsel vorzusetzen, was sie entwirren sollten, sondern, dass sie gestärkt und ermutigt werden würden. Und genau das gilt auch für uns heute. Und Gottes Verheißung in Offenbarung 21, nach diesen vielen Kapiteln, ist die Verheißung an uns, die wir Jesus nachfolgen, die wir zu ihm gehören. Wir lesen die Offenbarung, diesen Vers, als ein Vers der Verheißung an uns heute. Dieser Vers hört sich an sich eigentlich ganz schön an. Das ist wahrscheinlich auch einer, der gut auf einem Kalender stehen könnte, den man aufschlägt und steht da, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und das ist ein Vers, den auch viele andere Menschen für sich nehmen könnten und sagen könnten, hey, das ist eine richtig tolle Botschaft. Das finde ich richtig gut. Aber eine Sache, die wir auf jeden Fall hier feststellen, ist in der Offenbarung, dass all das, was dort geschrieben ist und auch dieser Vers und dieses Versprechen, was Gott gibt, dass es an diejenigen geben ist, die zu Jesus gehören. Das ist das, was eindeutig offenbart wird durch dieses ganze Buch hindurch, dass diejenigen, die Jesus nachfolgen und die durch ihn gerettet worden sind, dass ihnen diese großartigen Verheißungen gegeben sind. Und somit auch dieser Vers 5 in Kapitel 21. Die Frage ist also, ob du, der du heute hier sitzt, Jesus kennst. Ob du Jesus als deinen persönlichen Retter und Herrn angenommen hast. Wenn das nicht der Fall ist, Wenn du das nicht sicher sagen kannst für dich, dann kannst du nicht hergehen und sagen, dieser Vers 5 in Offenbarung 21 ist ein super Versprechen für mich. Offenbarung 21, Vers 5 sollte dann kein Trost für dich sein, sondern eine Einladung und eine Warnung. Es ist eine Einladung dazu, zu Jesus zu kommen, zu ihm zu gehen und die Schuld, die du in deinem Leben hast vor diesem Gott, der dich gemacht hat, dass du sie ihm gibst, dass du im Vertrauen auf Jesus Christus dich ihm unterordnest und bei ihm echtes Leben findest. Für dich ist dieser Vers dann nicht in erster Linie Trost, es ist eine Aufforderung, zu diesem Jesus zu kommen und ihm zu gehören. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Die Frage ist also zuerst, gehöre ich zu Christus? Und wenn das der Fall ist, wenn du bei diesem Jesus Heimat gefunden hast, wenn du zu ihm gehörst, wenn er dein Herr ist, dann gilt dir diese wunderbare Verheißung in Offenbarung 21, Vers 5. Und zu dir spricht Gott, siehe, ich mache alles neu. Dann gehört dieses Versprechen dir. Aber was ist eigentlich genau dieses Versprechen hinter, siehe, ich mache alles neu? Wenn wir den Vers einfach so hören, dann würden wir wahrscheinlich einfach von irgendeiner Art von Vollkommenheit ausgehen. Gott macht irgendwas neu, er macht mein Leben neu, er macht alles neu. Und das Wunderbare ist, dass wir in Kapitel 21 in Offenbarung, ihr könnt es gerne mal aufschlagen in den Bibeln, die ausliegen, dass wir in diesem 21. Kapitel von Offenbarung sehr konkret sehen, was dieses bedeutet, dass Gott alles neu macht. Das lesen wir in den ersten 4 Versen von Kapitel 21. Und zwar sehen wir, dass dort Vollkommenheit, wie Gott sie uns verspricht, 3 Aspekte beinhaltet. Der erste Aspekt, der dreht sich um eine neue Welt. Vollkommenheit, wie Gott sie verspricht, bedeutet, dass eine neue Welt versprochen ist. Zweitens verspricht Gott damit eine innige Gottesgemeinschaft, eine Gemeinschaft mit ihm persönlich. Und drittens verspricht Gott die Umwandlung all unseres Leidens. Der erste Punkt. Gott verspricht eine reale, herrliche und neue Welt. Eine weit verbreitete Meinung unter vielen Gläubigen, auch jahrelang Christen, ist, dass wir nach dem Tod als Geister zu Gott kommen und dass dieser Himmel unsere ewige Heimat sein wird. Und es stimmt, dass wir für eine Zwischenzeit, wenn wir gestorben sind, zu Gott kommen werden. Wir verlieren diesen sterblichen Körper, wir legen ihn ab, wenn wir sterben. Und wir sind bei Gott für eine Zwischenzeit. Aber das, was Gott sich eigentlich für uns gedacht und vorgestellt hat von Anfang an, war, dass wir mit einem neuen Körper in einer neuen, realen Welt leben würden. Die christliche Hoffnung ist nicht die, dass wir unseren Körper ablegen und dann befreit sind davon, sondern dass wir zu einem neuen Körper in einer neuen Welt befreit sind. Mit dem Sündenfall ist alles unter den Fluch Gottes gekommen, was wir hier sehen und erleben und betasten können. Aber es ist eine Schöpfung auf Zeit und Gott verspricht, dass es eine neue Schöpfung gibt. Und das lesen wir in Offenbarung 21, Vers 1. Dort sieht Johannes in einer Vision einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. In Offenbarung 20, ein Kapitel zuvor, da lesen wir davon, dass Gott alles Böse beseitigt hat und jetzt in Vers 1 in Offenbarung 21 sieht Johannes auf einmal eine ganz neue Realität. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das bedeutet, dass Gott, wenn er sagt, ich mache alles neu, dass er verspricht, es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben, eine neue Realität, in der wir leben werden. Vollkommenheit bedeutet, dass Gott diese Welt hier, diese gefallene, kaputte Welt, mit all ihrer Krankheit, mit all ihren Leiden, dass er sie ersetzt. Und das Wunderbare daran ist, dass diese neue Schöpfung, dass diese neue Realität nicht einfach nur existiert, sie ist wunderschön. Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. diese neue Schöpfung, sie wird beschrieben von Johannes als eine neue Stadt und dann in dem Bild einer Braut, die geschmückt und vorbereitet ist für ihren Bräutigam. Und sie kommt aus dem Himmel herab, von Gott vorbereitet. Sie ist etwas Wunderschönes, unbegreiflich Großes. Und das ist es, was Gott verspricht, wenn er sagt, ich mache alles neu. Das ist die Zukunft, die Gott uns verheißt, die wir zu ihm gehören. Das aber ist noch nicht das Schönste von dieser Verheißung in Vers 5. Es ist nicht die schöne Schöpfung, die Gott vorbereitet. Nein, es gibt noch was viel Besseres. In Vers 3 in Kapitel 21 lesen wir: Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gott verspricht uns, seinen Gläubigen, dass die Gemeinschaft von uns mit ihm erneuert wird. Gott macht nicht nur die Schöpfung neu, er macht unsere Beziehung zu ihm neu. Gott schenkt uns sich ganz persönlich. Das ist das, was hier Gott bestätigt in Vers 5, wenn er sagt, siehe, ich mache alles neu. Er betont, wir werden in Gemeinschaft leben mit dem Gott, der uns geschaffen hat, der uns geliebt, der uns gerettet hat. Und er verspricht uns, dass es eine Zeit geben wird, in der wird er ganz persönlich unter uns wohnen, eine feste Bindung eingehen, eine Beziehung, die niemals aufbrechen wird. Nicht wie damals bei Adam und Eva, die ihre Beziehung zu Gott verloren haben. Nein, wir werden in einer Beziehung sein, die sicher und ewig sein wird mit ihm. Im Alten Testament, da war Gott bereits gegenwärtig unter Israel. Und zwar in der Stiftshütte, in einem Zelt, in dem Gott sagte, hier bin ich gegenwärtig, hier bin ich unter meinem Volk. Die Israeliten damals konnten nicht in dieses Allerheiligste hineingehen, sie konnten nicht in das Innerste hineingehen. Sie wussten, Gott ist da, aber wirklich innige, tiefe Gemeinschaft war ihnen verwehrt. Als Sünder, als schuldige, befleckte Menschen konnten sie nicht Gott gegenübertreten. Aber die Zukunft, die Gott uns verheißt, ist eine, in der wir in dieses Allerheiligste kommen werden und für immer dort sein werden. In einem der Psalmen schreibt David, der König in Israel damals, dass er lieber dort an der Schwelle des Hauses Gottes ist, als 1000 Tage irgendwo anders. Und was Gott uns hier verspricht in Offenbarung 21, Vers 5, ist, dass wir genau das erleben werden, und zwar für alle Zeit im Innersten dieses Hauses Gottes. Die neue Schöpfung ist der Rahmen für das eigentliche Schöne, und zwar diese erneuerte Beziehung zu Gott. Unsere Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott ist das Zentrum und der Höhepunkt dieser Verheißung. Wenn wir aber in dieser Gemeinschaft mit Gott sind und in dieser neuen Schöpfung leben, die Gott uns verspricht, dann gibt es eine Sache, die sich ganz von alleine ergibt. Und zwar, dass aller Schmerz umgewandelt wird zur Freude, zur Trost. Und davon lesen wir in Vers 4. In Vers 4 lesen wir: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. In dieser Welt, in dieser alten Welt, wie hier die Offenbarung es beschreibt, hier lässt Gott Leid und Schmerz, Anfeindung, Widerstand, Herausforderung, das lässt Gott oftmals zu. Wir erleben Verlust von Gesundheit, von geliebten Menschen, von Wohlstand, von heute auf morgen. Und Gott lässt es zu. Aber Gott vertraut uns dieses Leid nicht an, ohne uns eine viel bessere Perspektive zu geben für eine Zeit, in der das alles einmal gerade gerückt wird. In der er persönlich zu uns kommt, unter uns wohnt und Gott persönlich unsere Tränen abwischen wird. Für all das, was geschehen ist. Und es wird ein Zeitpunkt sein, an dem all das andere, was wir davor erlebt haben, egal wie schlimm es ist, nicht ins Gewicht fallen wird im Vergleich zu dem, was wir in diesem Moment erleben werden. Dieses Bild, was hier verwendet wird, das Abwischen von den Tränen, es ist ein Bild dafür, dass Gott sich ganz persönlich uns zuwendet und das Leid, was wir erleben, seine persönliche Angelegenheit ist. Es gefällt Gott nicht, seine Kinder leiden zu sehen. Und wir sehen hier, dass er sich selbst kümmert um all die Ursachen dieser Trauer. Wir lesen davon, dass es keinen Tod mehr geben wird, dass es keinen Schmerz, kein Leid, gar nichts mehr davon geben wird. Jeder Schmerz wird umgekehrt. Ja, er wird verherrlicht. Offenbarung 21, Vers 5. Bis dahin haben wir uns vorgearbeitet. Hier in Vers 5 lesen wir jetzt schließlich: Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und wir haben gerade gesehen, was es bedeutet. Dass es bedeutet, dass wir in einer neuen Schöpfung leben werden, dass Gott sie uns verspricht. Dass Gott uns verspricht, dass unsere Beziehung zu ihm erneuert wird und dass er letzten Endes alle unsere Lebensumstände erneuern wird. Dass er unser Leid von uns nehmen wird und uns trösten wird. Das ist die Verheißung aus 21, Vers 5. Diese Botschaft, die klingt richtig gut. So gut, dass viele Nichtchristen sagen würden, ihr bildet euch das alles einfach nur ein. Die christliche Botschaft ist sowieso einfach nur Wunschdenken, was ihr euch ausdenkt, damit es euch jetzt im Leben leichter geht. Diese Botschaft ist viel zu gut, als dass wir sie glauben könnten. Das ist einfach nur eure Einbildung. Und ich befürchte, dass wir als Christen uns das oftmals einreden lassen und auch in der Gefahr stehen, dass wir das nicht vor Augen haben. Was Gott hier eigentlich uns verheißt, uns verspricht und sagt, ist euch bewusst, dass alles, was ihr jetzt erlebt, dass es ein Ende haben wird und dann kommt eine neue Wirklichkeit, in der ihr für alle Ewigkeit Vollkommenheit erlebt? Ist euch das bewusst und glaubt ihr das? Ich denke, dass wir Offenbarung 21, Vers 5 haben, weil Gott weiß, dass wir es so oft nicht glauben können und dass wir es so oft nicht glauben. Denn Offenbarung 21, Vers 5 ist eigentlich einfach nur die Bestätigung dessen, was davor gesagt wurde. Wir könnten diesen Vers rausnehmen und alles wäre gesagt geworden oder gesagt gewesen. Offenbarung 21, Vers 5 vergewissert uns, dass all das, was Johannes gesehen hat, auf jeden Fall eintreffen wird. In Vers 5 spricht Gott selbst als der König und Herrscher von dem Thron. Also Johannes hört in dieser Szene auf einmal von dem Thron, auf dem Gott als König sitzt, diese Stimme, die sagt, all das, was du gesehen hast, das ist keine Einbildung, es ist keine Träumerei, es ist nicht Wunschdenken, es ist das, was ich tun werde. Siehe, glaube, ich mache alles neu. Johannes, das ist die Botschaft, die die Gemeinden hören müssen. Und Gott möchte beim Wort genommen werden. Was kommt direkt nach dieser Aussage in Vers 5? Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Noch einmal die Bestätigung, diese Worte sind keine Einbildung. Sie sind wahrhaftig und sie sind gewiss. Aber es ist noch mehr als das. In Vers 6 lesen wir auf einmal, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. In Vers 5 sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Und in Vers 6 sagt diese Stimme, es ist bereits geschehen. Was es bedeutet ist, dass Johannes diese Stimme hört von Gott, der uns vergewissert, aus seiner Sichtweise ist es alles bereits getane Sache. Gott überlegt es sich nicht irgendwie anders, es kommt nicht irgendwie anders. Es wird sich auch nicht ändern. Aus Gottes Perspektive, aus seiner Sichtweise ist das alles, als wäre es bereits geschehen. Das ist die Realität, in der wir bereits leben. Für Gott ist es geschehen und deshalb können wir darauf bauen. Deshalb können wir diesen Worten glauben, deswegen können wir auf sie vertrauen. Und deshalb wissen wir, deshalb glauben wir und wissen wir sicher, das ist unsere Zukunft. Er sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Und wenn dieser Gott, der das Anfang und das Ende ist, sagt, es ist geschehen, dann können auch wir darauf bauen. Offenbarung 21, Vers 5. Die Jahreslosung für das nächste Jahr, vor dem wir jetzt stehen. Das darf und das muss ein Vers sein für uns, der uns die Angst vor der Zukunft nimmt, der unser Denken und unser Leben mehr und mehr prägt. Dass wir mit diesem Blick auf die Ewigkeit, auf das, was auf uns wartet, dass unser alltägliches Leben im Hier und Jetzt verändert wird. Und die allererste Auswirkung, die offensichtlichste Auswirkung ist, dass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen. Unsere Aufgabe war es nie, über das Morgen uns zu sorgen. Unsere Aufgabe war es, dass wir das Wort, was Gott uns gibt, bei seinem Wert nehmen, bei seiner Aussage nehmen. Dass wir sagen, Gott, du bist es, der alles in der Hand hält und du bist es, der alles gut machen wird. Und deshalb ist kein Raum für Angst. Es darf uns zugleich Ruhe geben und Zufriedenheit und echte Freude auf das, was noch kommen wird. Im Hebräerbrief lesen wir davon, dass Jesus um der vor sich liegenden Freude alles erduldete, was ihm an Leid auferlegt worden ist am Kreuz. Alles, was Jesus durchlaufen ist von Anfang bis Ende, bis zu seinem schrecklichen Tod am Kreuz, hat er warum auf sich genommen? Weil er die Freude, die er vor sich sah, als Antrieb genommen hat. Er konnte dorthin durchgehen, weil er diese Perspektive hatte. Und genau das Gleiche gewährt uns Gott in Offenbarung 21, Vers 5 auch. Er führt uns die Freude vor Augen, auf die wir bauen dürfen. Auf eine Vollkommenheit, die uns gilt als Gläubige, als Nachfolger Jesu. Egal welches Gefühl wir haben, egal wie der Eindruck ist, egal wie drunter und drüber unser persönliches Leben geht oder diese Welt, ob unsere Rente sicher ist, ob die Wirtschaft gut bleibt, ob unsere Arbeitsplätze sicher bleiben. All das zählt nicht bei dem, was Gott uns hier zuspricht. Wir können wissen, dass der Gott, der uns diese Vollkommenheit verspricht, uns auch heute versorgen wird. Der Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat, uns jeden Tag auch alles geben wird, was wir brauchen. Wirklich brauchen. Und so dürfen unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Ungewissheit vor diesem Thron in Vers 5 ein Ende finden. Sie dürfen ihr Ende finden vor dem Thron, auf dem wir hören, siehe, ich mache alles neu. Wenn wir hören, dass es uns gilt, die wir Jesus glauben und ihm nachfolgen. Ich möchte zum Ende dieser Predigt noch für uns beten, dass wir dieses Wort in uns aufnehmen, dass wir diesem Wort Glauben schenken und das unseren Alltag verändert, unser Leben im Hier und Jetzt mit Gott. Ich bete mit uns. Allmächtiger Vater im Himmel, du bist es, der thront über der ganzen Welt, über allen Himmeln. Du bist es, der regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist der allmächtige Herrscher, der das Anfang und das Ende ist. Und du hast uns in deiner Offenbarung gezeigt, dass für dich beschlossene Sache ist, dass wir einmal bei dir sein werden, dass wir in einer perfekten, schönen, wunderbaren Welt bei dir leben werden und dass du es bist, der all unsere Leiden von uns nehmen wird. Und wir wollen dich bitten, dass du diese Botschaft tief in unsere Herzen legst, dass wir darauf ausgerichtet bleiben und sind, dass wir auf dieser Vorfreude und in dieser Vorfreude unseren Weg in dieser Welt gehen, Tag für Tag, Schritt für Schritt, im festen Vertrauen darauf, dass du uns versorgst, jeden Tag neu. Und wir wollen dich bitten, dass das unser Leben im Hier und Jetzt verändern darf, dass wir unsere Sorgen bei dir ablegen, dass wir lernen, dir zu vertrauen. Und zwar jeden Tag neu, bis wir bei dir sein werden. Amen.